7, 8, 9, 10.
Das ist gut. Das ist wirklich gut.
Kannst du das jetzt runterspielen, wie du willst?
Also sagen wir sind fast synchron. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Flimmerfunzel Folge 2, diesmal direkt mit einer Sonderausgabe. Ich befinde mich gerade in Italien am Lago di Garda, glaube ich sagt man, am Gardasee und begrüße hier aus meinem Minivan heraus Sven und Celine. Hallo ihr beiden.
Hallöchen.
Hallo Fabi, es ist nicht so einfach zu verstehen da aus Italien, so weit entfernt.
Musst du in Quarantäne, wenn du wiederkommst?
Ich hoffe nicht. Also ich glaube, gerade wurde Belgien zur Zone erklärt vom RKI und wenn jetzt Italien noch dazukommt, dann habe ich echt ein Problem. Aber
dann wünsche ich dir ganz viel Glück und Erfolg.
Die Zuhörer unserer ersten Staffel, für die ist das wahrscheinlich jetzt so ein wiederkehrendes Element. Wir hatten ja auch in der ersten Staffel, erinnert ihr euch noch?
Es ist auch Folge 2 übrigens. Ja. Es ist die gleiche Folge 2.
Genau, es ist Folge 2 und diesmal bin ich derjenige, der wahrscheinlich ständig aus der Leitung bricht. Wir gucken mal, was draus wird.
Das ist gar kein Problem, weil Fabi nur quasi die Aufnahme leitet.
Die wichtigste Person in unserer Technik ist, wie ihr unserer neuen Website entnehmen könnt. Ganz tolle Texte haben wir da geschrieben. Ja. Gut, habe ich schon mal die Werbung eingespielt, kann ich das von meiner Liste abhaken? Fabi, erklär doch mal ganz kurz, da du unser Technikguru bist, wie ist das jetzt hier, wie läuft das?
Ja, ich habe mir so einen kleinen Minivan gemietet. haben wir vielleicht die ein oder anderen auf Instagram schon gesehen. Das Setup sieht professionell aus. Also ich glaube es kaum, wirklich. Also
Werbung für Instagram können wir auch schon mal abhaken. Super. Freunde, bis jetzt läuft es fantastisch.
Ich hasse uns.
Und ich hab auch keine Kosten und Mühen gescheut und mir noch in Deutschland für 50 Euro 10 Gigabyte Datenvolumen gekauft, die ich jetzt hier leer mache.
Nein, wirklich?
Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt 10 Gigabyte und wenn die leer sind, Freunde, dann ist hier Zapfenstreich, ne?
Reichen 10 Gigabyte?
Ich weiß es nicht.
Wie viel Audio übernimmt das?
50 Euro?
Das ist ein Witz gewesen, Celine.
Boah, du bist echt.
Also wir haben zwar einen leichten Delay, aber das geht auf jeden Fall auf Celines Schulter.
Gehören.
Also ich weiß nicht, ich musste bei meinem alten Handyvertrag, wo ich nur 2 Gigabyte hatte, musste ich nicht, aber mir wurde angeboten, neues Datenvolumen nachzukaufen und da haben halt so 500 MB irgendwie 6 Euro gekostet. Deswegen war das für mich jetzt nicht so abwegig.
Aber das ist dann am Anfang auch, dass da die automatische Verlängerung eingestellt ist und du einfach nur gefickt wirst, wenn du verkackst mit deinem Datenvolumenmanagement.
Ja, also ihr da draußen mit eurem Prepaid-Tarif, Datenautomatik deaktivieren, unbedingt, jetzt ganz schnell.
Ja, bei mir waren es, glaube ich, 5 Euro für 200 Megabyte.
Boah,
sogar.
Ist so eine
Frechheit. Das ist so krank.
Bei mir Gott sei Dank nicht passiert.
Ich habe es auch ausgeschaltet, nachdem ich dann irgendwann 20 Euro verloren hatte.
Ich meine, wir haben gewissermaßen auch Glück gehabt, weil es ist der 1. Oktober heute. Spooky Time hat angefangen.
Ja!
Und ja, deswegen sind die 10 Gigabyte auch komplett da und nicht schon so leicht angebrochen hier in Italien. Übrigens, ich verzichte hier gerade auf für euch oder für uns alle auf meinen heißgeliebten Aperitif. Weil eigentlich
übrigens ist dein eigener Fehler.
Wir übrigens nicht. Wir haben noch nicht gegessen, also ich spreche jetzt mal für mich. Ich habe noch nicht gegessen und wir haben schon den netten Pinot Grigio aufgemacht. Toll.
Toll.
Ja,
heute kommt nicht 2 Bier Sven, sondern 2 Wein Sven zum Vorschein und
also
wer weiß, was das
im schlimmsten
so
Fall
mit
kommt.
Sich bringt.
Du bist aber auch ganz schön freaky drauf, also hör auf, das jetzt alles auf mich hier wieder zu schieben.
Papi, wo du gerade Spooky Time sagst, ne? Mir ist aufgefallen, eigentlich ist dein Setup ein bisschen gruselig. Also wenn es jetzt wenn es jetzt gleich dunkel wird und du dann im Dunkeln in deinem Minivan da sitzt,
ich habe hier noch eine Lampe
an. Von der Scheibe das vor der Scheibe irgendwie.
Boah, das wäre lustig, wenn du dich mitten in der Folge so richtig krass erschrecken würdest.
Also ich ziehe ganz fleißig mit der Lampe oben die Autobatterie leer. Morgen komme ich hier nicht mehr weg. Aber ich hoffe, ansonsten passiert uns nichts. Es sah auch tatsächlich, ich weiß nicht, die Leute, die das Foto gesehen haben, vielleicht stellen wir es auch einfach dann mal online. Es sah irgendwie relativ aufregend aus und hier sind auch Leute dran vorbeigegangen und dachten, es wäre wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige Radioproduktion oder so.
Dabei ist es nur eine ganz, ganz wichtige Podcast-Produktion.
Genau, und den Unterschied musste ich erstmal erklären.
aber wo stehst denn du da jetzt genau? Also ihr habt eine Ferienwohnung oder nee, die...
Wir haben so ein Bungalow im Grunde, ne? Also das ist, kennen wahrscheinlich die meisten vielleicht aus Holland so ganz klassisch, also alles super klein gehalten, also das erinnert mich auch immer wieder an Köln und stimmt mich weiter auf Tokio ein und jetzt bin ich halt ausgewichen, weil die Leute normalerweise zu Abend essen, nachdem sie sich dann den Aperitif reingestellt haben und ja, wenn wir hier gleich durch sind, dann gehe ich auch rüber und mache da weiter, wo ich eigentlich hätte vorhin anfangen sollen.
Okay, aber du, also stehst jetzt an der Straße quasi mit deinem...
Also ich habe hier direkt gute Sicht auf den Lagosee, Gardasee, jetzt habe ich was Komisches gesagt, auf den Gardasee. Ja. Also ich kann wirklich maximal 15 Meter, das ist wirklich traumhaft, außer dass...
Dann kannst du ja gleich davon nochmal ein Foto machen und das auch nochmal posten, ja,
und wir
damit
freuen uns,
wir alle das ja sehen können.
Und wir freuen uns auch alle für dich und sind gar nicht neidisch, dass du jetzt hier noch so einen schönen Urlaub in Italien bekommst mit deinen ganzen Aperitifs, die du dir alle reinstellen kannst, da freuen wir uns.
Ich finde das aber toll, dass ihr das gewagt habt.
Das finde ich auch, weiß ich nicht.
Doch, also ja, doch.
Also ich freue mich für dich,
neidisch,
aber irgendwie...
Wie du schon sagst.
Ich freue mich für dich. Aber
lass uns mal lieber zu meiner Lieblingsdroge, dem Alkohol, zurückkehren. Ich habe für mich, glaube ich, festgestellt, dass ich habe so eine kleine Progression hinter mir. Und zwar, ich glaube, ich bin vom Bier weg. Ich bin jetzt auch bei Wein angekommen. Also da ist sicherlich auch Italien dran schuld. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, das ist so eine normale Entwicklung. Man startet mit Bier. Oder womit habt ihr angefangen, Alkohol zu trinken? Was war
V-plus,
das so?
Lemon V-plus. Und V-plus, alles, was V-plus hatte.
Erdbeerbohle und Kaipi aus dem Kaufpack für 1,50.
Erdbeerbohle. Oh ja, das stimmt, das war unsere Zeit. Erdbeerbohle zu fünft und dann sind wir auf dem Spielplatz in der Nacht, in so ein kleines Häuschen, weil, damit wir es unterstellen konnten.
Und seid ihr dann
konnten,
von so einem Dach von
hat.
So einem Spielplatzhäuschen gesprungen?
Nee, das war erst vor 2 Jahren. Mit Farbe. Nee, genau, die Erdbeerbohle, die V+, die man sich mit 16 dann, also, ja, die man sich mit 16 kaufen konnte, ohne
und
jemanden fragen zu müssen.
Smirnoff Eis ist in Deutschland verboten.
Ja, die bösen Alkopops, ja, richtig.
Ist ein Alkopop, ja. Und in Holland gibt es die aber.
Das habe ich so gern getrunken früher.
Ja, sehr lecker.
Wahrscheinlich, weil es nur Zucker
also,
war.
Ja, ich sage sehr lecker, aber ich glaube, das ist nicht lecker.
Nee, aber mit 16 aber, steht man ja auf einem. Also ja, Fabian,
ich fand das lecker.
Du hast recht, natürlich entwickelt man auch einen anderen Geschmack über die Jahre, wenn man älter wird. Und ich bin, also deswegen ist meine These ja auch, ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal gehört habt, erwachsen ist man, wenn man Rotwein mag.
Ja, das habe ich auch. Also Rotwein steht schon am Ende dieser Liste. Ne? Also der Weißwein kommt relativ früh, bei vielen häufig im Studium, oder? Mhm.
Ja.
Also spätestens mit dem Master
hängt
muss
aber
man...
Mit dem, nee, ich glaube, das hängt eher mit dem Preis zusammen im Studium.
Ach, es gibt auch billigen Rotwein.
Ja, aber billiger Weißwein schmeckt noch ein bisschen besser als billiger Rotwein. Und
oh ja,
das ist insgesamt noch günstiger als Bier, glaube ich, wenn es nur um den Alkoholgehalt ginge.
Ja.
Damit hätten wir auch sämtliche Klischees abgegeistert, dass wir uns als Studenten immer den Morio Muscat reinstellen von Rewe für 1,49 oder sowas.
Boah, der Name klingt schon edel.
Ja, wenn die Flasche dann noch gut aussieht, dann...
Dann hat man mich.
Ja.
Dann kaufe ich das halt ein.
Nee, aber die These, die würde ich unterstützen. Und was ich noch da dranhängen würde, ist Whisky. Das ist auch so eine Erwachsenensache.
Oh, stimmt.
Ja.
Oh ja, stimmt. Ja, ich kann mich mal erinnern, dass ein Freund von uns, Arne heißt der, Fabi, den kennst du auch, der hat mit uns...
Ich kenn den auch.
Ja, aber der Arne hat mit uns Whisky-Tasting gemacht und er hat sich voll...
der
er
ist
hat
also erwachsen, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Mag der auch Rotwein? Müssen wir ihn mal fragen.
Müssen wir ihn mal fragen, ja. Also auf jeden Fall hat er mit uns Whisky-Tasting gemacht und er hat extra, also wir waren zu fünft und er hat extra so Bögen, also DIN A4 Blätter ausgedruckt. Mit so Geschmacksnoten und ich weiß nicht, beim Whisky-Tasting, da kann man ja irgendwie in den verschiedenen Bereichen kann man in den verschiedenen Bereichen der Punkte für irgendwas geben und dann sollten wir am Ende für also 5 verschiedene Whisky trinken und dann dieses Blatt ausfüllen und das war, und er hat sich so voll darauf gefreut und falls er das hört, das tut mir bis heute leid, weil nach dem ersten Schluck Whisky ging es mir so schlecht, weil ich das so ekelhaft fand und ich habe dann die restlichen Jungs auch irgendwie mit sabotiert, obwohl ich glaube, dass die das auch nicht so geil fanden und dann haben wir nach dem zweiten Whisky haben wir dann das auch gelassen.
Wirklich?
Ja, es war echt
ein trauriger Abend, ich erinnere mich, ja.
Das ist ja total traurig. Ich hasse sowas, ne? Also.
Kommt jetzt ein Rage?
Ja.
Ja, dann los.
Wenn man sich auf irgendein Event oder irgendwas richtig doll freut und dann kommt einer aus der Freundesgruppe, der das scheiße findet und zieht alle anderen mit runter. Das ist immer so, das steht immer so auf der Waage und dann die Seite, die ein bisschen enthusiastischer mit der eigenen Meinung ist, die gewinnt dann. Und oft sind das die Leute, die das kacke finden, weil das, glaube ich, einfacher ist, als begeistert zu sein.
Ja, das ist auch das eins der einzigen Male, wo ich mich dann bei denen ich mich in diese Scheißgruppe zählen muss, leider. Das tut mir auch leid, wie gesagt. Wenn er ein guter Freund ist, dann hört er den Podcast und dann kriegt er ja auch die Entschuldigung. So einfach mache ich mir das jetzt.
So ist das mit guten Freundschaften.
Ich hab mir,
apropos gute Freunde, darf ich die Überleitung nutzen oder
sagen? Sven, bitte.
Nutz die Überleitung.
Ich habe gedacht, apropos gute Freunde ist eine richtig gute Überleitung ja. Für mich jetzt.
Ich weiß, was kommt.
Nee, es kommt was anderes. Und zwar, ich möchte nämlich jetzt jemanden hier grüßen in diesem Podcast. Den kennt ihr auch, der kam schon öfter vor. Und ich weiß, dass er den hören wird. Und sein Name ist Gökhan. Und ich würde kurz sagen, dass ich diese Person sehr doll mag. Aber, Gökhan, du hörst das jetzt. Ich hatte Geburtstag. Du hast mir nicht gratuliert. Ich bin sehr enttäuscht. Und ich erwarte, sobald du das hörst, dass du mir irgendwas zuschickst als Entschuldigung, was nicht FIFA 21 ist. Ich sag's nur. Okay, haben wir das geklärt. Gut. Ich hab dich weiter lieb.
Hast du FIFA 21 schon bekommen?
Nee, aber das kommt erst jetzt irgendwie bald raus in ein paar Tagen. Aber ich möchte es auf keinen Fall haben. Nee, das ist auch, also die letzten Jahre hat er mir das immer geschenkt, was ich super geil fand immer. Und wir haben das auch viel zusammen gezockt. Aber das ist wie mit Rotwein, beziehungsweise wie mit, also eigentlich ist es nicht wie Rotwein, sondern es ist eher wie diese Erdbeerbowle. Wenn man älter wird, dann sollte man damit aufhören.
Oh, das ist schön.
Ja, das war mein kleiner Reminder und ich hoffe, dass wenn Gökhan das hört, er einfach vom Stuhl fällt.
Ich hab im Vorgang an die heutige Folge, ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir denn in unserem monatlichen Wochenrückblick so alles berichten können. Und die Woche war irgendwie unglaublich politisch. Und ich hab überhaupt keine Lust, über Politik zu sprechen.
Ja, Fabi, danke.
Klasse, super Einleitung.
Und da sehe ich auch an euren Gesichtern diese Erleichterung.
Also gerade habe ich erstmal richtig genervt geguckt, weil ich so dachte, es ist jetzt nicht sein Ernst, dass er über Politik diskutieren möchte.
Auf gar keinen Fall.
Richtig in die Scheiße reiten wahrscheinlich.
Nein, keine Sorge, auch da draußen.
Hast es gut gerettet, Fabi.
Politisch wird es ja auf die Schnelle nicht. Aber wenn ich so auf meinen Titel gucke, Sven, du hast gerade gesagt, du möchtest auch immer ein paar Sachen reden.
Ja, einmal war das dieses Gökhan-Ding, das war mir echt wichtig. zum anderen war ich über meinen Geburtstag von Sonntag auf Dienstag in Berlin. Ich habe meinen Bruder besucht und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Berlin wart, aber diese Stadt ist für mich faszinierend. Und genau, bevor ich jetzt sage, was ich davon habe, wart ihr schon mal in Berlin?
Ja, ich war, lass mich kurz überlegen, ich war zweimal in Berlin, aber beide Male irgendwie nicht so richtig. Einmal war ich da für ein Konzert von Dicks Gebäude, das ist eine Band, mit der wir befreundet sind. Und das zweite Mal war ich da für das Lollapalooza und ja, da waren wir halt einen Tag auf dem Festival und den anderen haben wir so ein bisschen zum Sightseeing genutzt, aber es war dann eher so nur kurz den Alex und die Mauer abklappern ja. Und dann
okay,
geht's
also
auch ab nach Hause.
Diese Touri, normale ja. Touri. Okay, Fabi, du?
Ja, ich war auch schon in Berlin zweimal. Hat mir eigentlich super gut gefallen. Ich habe irgendwie immer den Eindruck, Berlin ist irgendwie super aktuell und ich weiß nicht, vielleicht sind das einfach die ganzen politischen Gebäude, die da stehen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, da ist irgendwie der Zeitgeist noch mitten in der Stadt, nicht so wie in Wuppertal. Aber vielleicht ist das auch, was mich nach Köln gezogen hat.
Ja, also vielleicht ist es auch das, was wir halt wieder in unserer Blase mitkriegen von Berlin. Und natürlich gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Facetten, aber die gibt es da halt. Und irgendwie, glaube ich, ja, ist der Zeitgeist da auf jeden Fall irgendwo in irgendeiner Gruppe sehr doll vertreten.
Sven, was hast du denn erlebt? Erzähl mal.
Also mein Bruder wohnt mitten in Kreuzberg, also mitten in Berlin. Und ich, wie ich schon sagte, es ist eine sehr faszinierende Stadt. Natürlich ist da super viel los, 3,5 Millionen Menschen sind es oder ein bisschen mehr, ich weiß es nicht genau, irgendwie sowas. Ist natürlich super viel. Und da stehen überall diese alten Kasernen, natürlich irgendwie ist die Stadt auch noch geteilt durch den Krieg, falls den jemand schon mal mitbekommen hat. Und also auch nicht nur örtlich merkt man das, dass man auch von Ost und West spricht und so weiter und so fort, sondern auch irgendwie menschlich, finde ich ein bisschen. Und es ist, also das kommt jetzt hoffentlich nicht falsch rüber, Aber diese Stadt ist hauptsächlich dreckig in meinen Augen. Ist das ein krasses
Urteil? Das ist ein vernichtendes Urteil irgendwie.
Ich glaube auch irgendwie, also
voll optisch. Viele, ja genau, optisch, genau. Okay. Ja, es ist, also, sie stinkt aber auch, sorry. Also es ist krass einfach so. Und ich möchte das cool finden da so. Und ich weiß, dass ich immer so tue, als ob ich so jung und fancy bin und Großstädte mich anziehen. Eigentlich sollten mich Großstädte anziehen in meinem Alter, habe ich das Gefühl. Eigentlich sind wir in einem Alter, in dem man irgendwie doch geil auf eine Stadt sein sollte.
Vielleicht
und
bist du aber auch schon da raus.
Aber ich mag ja noch keinen Rotwein, also kann das nicht sein.
Nee, das kann nicht sein.
Und wenn ich da bin, dann habe ich immer Bock, was zu erleben, aber irgendwie auch nach 3 Tagen merke ich, oh krass, ich fühle mich hier nicht so wohl. Und das finde ich irgendwie.
Aber woran lag das, dass du dich nicht wohlfühlst?
Ja, hauptsächlich ja an meinem Bruder. nein, ich mache Spaß. das liegt, glaube ich, einfach an. Ich weiß nicht, ich habe da ein ganz ulkiges, ich habe Angst, wenn ich alleine abends dann nach Hause gegangen bin oder halt da, wo ich geschlafen habe.
Warst du da alleine?
Und ich war mit meinem Bruder, mit meinem Papa da.
Ja, nee, aber ich meine, also ich habe ja eine Zeit in London gewohnt und da war ich nie alleine auf dem Nachhauseweg. Also es waren immer super viele Menschen um mich rum und das hat mir die Angst genommen, weil ich halt wusste, wenn ich jetzt irgendwie, also klar sind halt auch viele bescheuerte Leute unterwegs. Aber irgendwie waren halt immer genug auch da, die hätten einschreiten können. Oder es wäre halt, also ich war wirklich nie, so selten irgendwie allein in einer Straße oder.
Nee, ich glaube, so ist es auch nicht. Aber du gehst halt irgendwie auch durch Menschengruppen und.
Ja, das stimmt.
Die Stadt ist auch sehr, in diese Blöcke eingeteilt. So. Also du gehst halt immer um rechte Ecken, um rechte Winkelecken sozusagen. Ne? Also da ist irgendwie keine Straße oder wenige Straßen sind irgendwie eine kurvige Allee oder sowas. Es ist alles irgendwie gerade. Und dementsprechend biegst du halt von Straßenecke in Straßenecke ein und hast keine richtigen Gassen, so wie vielleicht in anderen Städten. Aber trotzdem, irgendwie ist es halt echt dunkel, so diese Bürgersteige sind übertrieben breit. Und du triffst auf Leute oder du siehst Leute und ich bin dann zweimal alleine kurz nach Hause gegangen, es war echt nur ein kurzer Weg und ich hatte ein bisschen Angst. Aber ich merke schon, dass das klingt gerade nicht so geil, wenn ich das erzähle.
Also hat sie jetzt Spaß an deinem Geburtstag oder nicht?
Doch, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Berlin ist auch, also hat natürlich vieles Geiles. So, du gehst, wir haben zum Beispiel zweimal sehr gut gegessen und ich war da jetzt schon häufig, also wie gesagt, dadurch, dass mein Bruder da wohnt, fahre ich da fast jedes Jahr irgendwie hin und habe mich auch seit diesen Jahren noch nicht daran gewöhnen können irgendwie, dass mir das gefällt gut. Das sind jetzt 10 Jahre, in denen er da wohnt und wir essen jedes Mal, um wieder was Positives zu sagen, wir essen jedes Mal in irgendeinem anderen krassen Imbiss. Also es ist nicht mal ein krasses Restaurant oder so, davon gibt es natürlich auch en masse da, aber Kreuzberg ist natürlich jetzt nicht bekannt für die krassen Restaurants. Aber du natürlich, also unten in auf der ersten Etage, wie sagt man, ganz unten halt in jedem Gebäude, wenn man auf dem Bürgersteig entlang geht, ist alles voller entweder Restaurants, Imbiss oder irgendwelchen Sachen, wo man halt was kaufen kann. Ne? Und oben drüber wohnen dann halt die Leute. Und du hast unendlich viel Auswahlmöglichkeiten. Und du findest halt immer irgendwas Neues und dir wird natürlich nicht schnell langweilig.
Ich kann mir auch vorstellen, bei so einer Stadt wie Berlin, klar, es ist nicht für jeden was. Aber ich glaube auch, dass man sich da wirklich dran gewöhnen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du halt immer nur, weil du halt immer nur in kurzen Abschnitten da bist, und immer nur so ein bisschen mitkriegst und das immer wieder aufs Neue natürlich viele Eindrücke sind und so und das halt auch sehr anders ist und wie du halt sagst, vielleicht dreckiger und so, dass es irgendwie, du kannst ja gar nicht ankommen. Ja. Und ich glaube, dass man halt so diesen Charme der Stadt und auch diese positiven Aspekte erst so richtig mitkriegt, wenn man halt wirklich da lebt. Ich so klar auch. Kann man als Touri, auch wenn man dahin fährt, krasse Sachen erleben, aber da macht man halt wirklich so eben diese Touri-Sachen oder man geht feiern oder weiß ich nicht was, aber ich glaube so diesen Wert der Stadt, den halt auch viele so sehr schätzen, das erkennt man halt auch nach einer Zeit, wenn man da lange Zeit lebt. Und ist ja auch vielleicht so, dass es nicht für jeden was ist, ist halt klar, ne? Nicht jeder ist ein Großstadtkind, aber
Also ich glaube,
so mein Beitrag.
Das gleiche gilt ja im Grunde genommen auch für Köln. Also ich muss sagen, ich wohne jetzt vielleicht effektiv so ungefähr ein Jahr in Köln und ich kann vielleicht auch so mein Fazit ziehen, dass die Stadt an sich nicht schön ist. Also insbesondere, ja, wenn man jetzt um 3 Uhr am Ring vorbeischlendert und sich zwischen Scherben und Alkoholleichen irgendwie orientieren muss, dann ist das sicherlich nicht schön. Aber ich würde es denen irgendwie recht geben. Ich finde, dieser Großstadt-Charme, der ist nicht das, was du so auf den ersten Blick siehst, sondern irgendwie das, was du erlebst, wenn du in der Stadt lebst. Und das ist auch, glaube ich, das, was das Spannende ist und was mich auch, glaube ich, eher in die Stadt ziehen würde. Also diese ganzen touristischen Sachen, wie, ich weiß nicht, also in Köln, was gibt's denn in Köln an touristischen Sachen außer dem Dom? Nichts. Also vielleicht sagen die Leute noch Schokoladenmuseum.
Die Schlösserbrücke.
Der Rhein.
Ah ja. Aber an sich geht es ja auch, finde ich, dann bei so einer Großstadt weniger darum, dass man jetzt irgendwie immer mal wieder zu solchen Sehenswürdigkeiten spaziert, sondern ich finde es im Gegenteil sogar sehr gut, wenn eine Stadt wenig Sehenswürdigkeiten hat, weil man dann auch nicht so klassische Touristenspots hat, sondern sich in der Stadt so ein bisschen verlieren kann, weil das kulturelle Angebot einfach verteilt ist. Und so habe ich eigentlich auch Berlin wahrgenommen, dass man, also klar, am Brandenburger Tor, full on, alles dort. Aber wenn ich dann so weitergegangen bin, habe ich eigentlich schon den Eindruck gehabt, dass man da auch viel unternehmen kann. Aber vielleicht hat Celine noch recht, Sven. Danke. Und
ich würde Celine so recht geben, glaube ich. Weil, also natürlich habe ich da auch schon sehr, sehr schöne Abende verbracht. Also wir waren natürlich mal sehr gut feiern da. Ich glaube, das kann man dort wie in keiner anderen Stadt, würde ich jetzt mal so behaupten, in Deutschland jedenfalls. Also nicht, das heißt nicht, dass ich jetzt eine krasse Party da gemacht habe, sondern aber ich auch, natürlich ist das Angebot der Feiermöglichkeiten da auch gigantisch. Und ja, ich habe natürlich am Anfang auch die ganzen Touri, diese klassischen Touri-Sachen gemacht. Vor allem dann am Anfang, als mein Bruder da hingezogen ist vor ein paar Jahren. Ja, und jetzt fährt man da halt hin, kennt die Sachen irgendwie und versucht sich ein paar schöne Stunden zu machen. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich finde die Stadt nicht scheiße, aber ich finde sie halt irgendwie auch nicht geil. Und wenn ich mir, also ich war auch mit meinem Papa unterwegs, so, der ist natürlich etwas älter und wir sind mit dem Auto angereist und jeder zweite Satz von ihm war ungefähr, ah ja, hier ist auch gar kein Parkplatz.
So. Aber so ist das in Wuppertal auch. Ich bin heute schon wieder eine Viertelstunde mindestens bei mir um den Block gefahren.
Ja, ich würde auch an deiner Stelle jetzt versuchen, die Berliner Parksituation mit der Wuppertaler zu vergleichen. Viel Erfolg. Also die, auch wie die Straßen
davor,
und wie die da Auto fahren, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ja, es ist immer voll. Also, ich fahre ja schon nicht gerne in Düsseldorf oder Köln Auto, weil das mir zu crazy ist, also, aber in Berlin,
Papa,
ist wahrscheinlich, obwohl da bin ich auch schon gefahren, ist auch nicht cool.
Mein Papa hat sich für die Nächte ein Einzelzimmer in einem Hotel dort geholt, für die 2 Nächte jetzt, in denen wir da waren. Und dieses Hotel hatte ungefähr 10 Parkplätze vor der Tür. Und diese 10 Parkplätze waren 5 auf jeder Seite, ne? Und eine Einfahrt zur Straße und wieder zurück. So ganz klassisch halt. Und abends ab 18 Uhr waren nicht nur die 10 Parkplätze voll, die waren immer voll, sondern auch noch die komplette Einfahrt davon. Das heißt, wenn du irgendwie um 18 Uhr mit deinem Auto da wegfahren wolltest, hättest du keine Chance gehabt, weil einfach 6 andere Autos mitten in der Einfahrt stehen und da parken.
Aber ich glaube, das ist halt an diesen Städten auch Fluch und Segen zugleich, dass man kein Auto braucht.
Ja.
Und deswegen ist ja die Parkplatzsituation auch, also kann sie so scheiße sein, weil du eben so krasse Anbindungen hast, dass du halt mit der U-Bahn so schnell von A nach B kommst, die halt auch alle 3 Minuten fährt und auch in jeden Teil der Stadt. Und dann wird das nicht so gebraucht. Aber klar, wenn man da als Touri, sag ich mal, mit dem Auto irgendwie anreist, dann ist das natürlich hetzend.
Genau. Und das war meine Berlin-Erfahrung.
Hammer.
An meinem Geburtstag. Ich wollte es nur nochmal wiederholen. An meinem Geburtstag.
Und
also das geht raus an Svens Bruder. Nächstes Jahr wäre
das
einfach toll, wenn du mal nach Wuppertal kämst.
Nee, es war auch total schön. Ich durfte bei meinem Bruder schlafen. Also der hat mir unter Obdach gewährt. So heißt das, glaube ich. Und ja, wir haben zwei schöne Abende miteinander verbracht. Er hat sich extra freigenommen. Das war cool, das war schön. Also mein Bruder hat nichts falsch gemacht.
Okay, jetzt kurzes Fazit. Nächstes Jahr wieder nach Berlin mit der Familie zu Hause oder was ganz anderes?
Ich glaube, ich fahre mit euch nach Holland.
Wäre ich nicht abgeneigt.
Ja, ich buche einfach den Flieger aus Osaka, ist kein Problem. Also das.
Ah, oh, damn it.
Aber
Fabi, das kannst du mal zu Svens Geburtstag.
Hallo,
du das
ich werde 28, das ist ein ganz wichtiger Geburtstag.
Ja, ja, klar, wir plündern einfach die Podcast-Kasse und dann wird das schon, oder? Das können wir noch absetzen, oder?
Wenn wir einfach durch ja, vier teilen, das ist gar kein Problem.
Dann kommt für mich nur raus.
Ja, also das war meine Erfahrung. Ich will jetzt auch gar nicht weiter darüber sprechen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal euch beide.
Ja, ich habe.
Ich kann erstmal Fabi fragen. Fabi, du scheinst ja kaum zu halten zu sein. möchtest du was loswerden?
Ich hab nur eine Sache bei mir auf dem Zettel stehen, über die würde ich gerne mit euch quatschen. Und zwar habe ich hier am Gardasee, habe ich schon erwähnt.
Nee, sag nochmal genau, wo stehst du? 15 Meter vom Wasser entfernt? Ich weiß es nicht genau. Traumhaft. Wie ist dein Internet? Scheiße, fick dich. Entschuldigung.
Ich hab,
Explicit können wir wieder.
Der Explicit-Haken ist auf jeden Fall schon seit der Minute 2, ganz ehrlich. Ich habe die Zeit ein bisschen genutzt und bin wieder ein bisschen ins Lesen gekommen in letzter Zeit. Ich habe tatsächlich nie gelernt, irgendwie so belletristische Literatur zu lesen, also keine Romane,
kannst du mal kurz
Unterhaltung.
Das habe ich auch nie gelernt.
Belletristisch. Kannst du mal kurz erklären für unsere Zuschauer, nicht für mich.
Ja, also für unsere Zuschauer, belletristische Literatur, nein, es ist im Grunde genommen das Pendant zu einem Sachbuch. Also alles, was irgendwie reine Unterhaltungsliteratur ist, Roman, fiktiv, so, das ist im Grunde genommen Belletristik, ne? Und
danke.
Ich habe also, ich weiß auch nicht wieso, das ist irgendwie, ist nie zustande gekommen. Ich habe lange Zeit gar nicht gelesen und dann irgendwann so, vielleicht bin ich auf Sachbücher gestoßen, das kam dann irgendwann. Und jetzt seit kurzem habe ich mir dann den, und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen wie Werbung, ich mir so den Ernährungskompass, gerade irgendwie bei den Spiegel-Bestsellern ganz weit oben, ich weiß nicht, ob ihr das mal irgendwie gesehen habt, ist so eine Avocado auf dem Cover und das fängt auch eigentlich ganz schön an, also nämlich so wie jeder Ernährungsratgeber. Und so mit dem Satz, ja, vergessen Sie alles, was Sie bisher gelernt haben, jetzt kommt die Wahrheit über Ernährung.
Und, hast du schon 20 Kilo abgenommen?
Ja.
Aber du wolltest nicht so viel abnehmen.
Es ist interessant, dass ihr halt direkt auch an Diät denkt, aber das ist klar, ne? Irgendwie Ernährung und Abnehmen, das geht so mit einher.
Ja, ich glaube.
Finde ich nicht eigentlich.
Ja, natürlich eigentlich nicht, aber man muss natürlich davon ausgehen, dass man halt ein Idealgewicht hat, wenn man von nicht abnehmen und Ernährung spricht, glaube ich. Also natürlich ist ein Idealgewicht ein breit gefächerter Begriff irgendwie, ne? Aber wenn man so Ernährungsratgeber liest, dann geht man ja vielleicht auch davon aus, dass man irgendwie so denkt, okay, vielleicht ernähre ich mich noch nicht ideal und dann mal gucken, was passiert.
Ich glaube, das denkt
tue.
Man immer, oder? Also
ja.
Man denkt immer, wenn man irgendwas liest, dass ich irgendwas falsch mache, oder? Also wenn
ja,
man sowas
genau.
liest.
Dann ist ja die Sache.
Ich finde das.
Aber ja, ich vergesse jetzt alles, was ich über Ernährung weiß. Okay, alles klar. Los geht's.
Ich finde das Problem dabei ist halt generell, dass halt jeder Ratgeber so anfängt, jeder Ernährungsratgeber. Alle fangen so an und ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass Ernährung, das könnt ihr vielleicht auch mal, also ich weiß nicht, ob ihr es bestätigen könnt, dass es irgendwie modern geworden ist. Also ich habe den Eindruck, dass Ernährung einfach viel mehr ein Thema ist, als es vorher der Fall war. Nur du sprachst vorhin schon, Sven, du sprachst ja halt darüber, dass wir in Berlin, dass du halt so super viele Imbiss-Sachen hast und das gibt's ja in Köln auch. Köln hat ja auch so eine richtige Streetfood-Kultur, ne? Das heißt, man schaufelt sich jetzt nicht mehr Junk rein für 1 Euro den Burger, sondern irgendwie ist Essen Lifestyle geworden und dementsprechend auch ein bisschen teurer und man also jetzt mal von so vegetarisch und veganen Essstilen komplett abgesehen, einfach nur der Hang zur bewussten Ernährung.
Ja.
Das ist
irgendwie. Würde ich sofort recht geben.
Das ist irgendwie so ein Ding geworden. Und was ich so ein bisschen misse dabei bei der ganzen, bei diesem ganzen Aufschwung, den das Thema erlebt, ist so eine vernünftige Informationsquelle. Also weil wir alle, ich weiß nicht, ich habe in der Schule sowas natürlich nicht gelernt, aber am Ende steht man irgendwie da und wenn man sich gerade seinen KFC-Bucket reinballert, fragt man sich irgendwie beim dritten Hähnchenfilet, ob das ja eigentlich gerade eine gute Idee ist. Aber man weiß
ob
auch
nicht,
ob man nicht
lieber
so
den noch eine größer genommen hätte. Das wäre die bessere Idee gewesen. Das frage ich auch beim dritten meistens schon.
Aber nee, wo informieren, Sven? Das ist so die Frage. Ich habe da irgendwie, weil wenn man
wo informieren,
Internet,
hast du gefragt?
Ja, also weil wenn man ins Internet geht oder dann halt auch jetzt so bei Büchern, die ja irgendwie so ganz intuitiv immer einen höheren Wahrheitswert haben, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber da findet man halt auch so viele sich widersprechenden Aussagen und das hat mich so ein bisschen gestört, als ich dann letztens versucht habe, da hier und da mal reinzulesen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, dass sich auch niemand einig ist.
Ja, ich glaube, das Komplizierte bei Ernährung ist halt, dass natürlich jeder Körper anders ist, ne? Und irgendwie jeder Körper anders auch mit Ernährung umgeht. Und natürlich kann man sagen, super viel Zucker ist generell schlecht, aber wie jetzt der einzelne Körper halt mit bestimmten Mengen davon umgeht und die besser verarbeiten kann als andere, also es kann halt in keinem Ratgeber stehen, wie viel Zucker ich jetzt zu mir nehmen kann, ohne dass es meiner Haut, meinem Wohlbefinden, meinem Gewicht und weiß ich nicht was schadet. Und ich glaube, das ist das Komplizierte an Ernährung, oder?
Also das auf jeden Fall, dass jeder Körper natürlich unterschiedlich auf die unterschiedlichen Sachen reagiert. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor.
Aber ich will den Content so an Ernährungstipps jetzt gar nicht so von uns drei Ernährungsleihen irgendwie erweitern und dann noch mehr Halbwissen in die Welt streuen, sondern mir geht es so ein bisschen um die Frage, wie wir damit eigentlich einfach umgehen können, dass die Informationslage halt so widersprüchlich und also groß ist. Und man es fehlt irgendwie so ein Anker in der Gesellschaft oder was auch immer, wo man irgendwie gute Informationen bekommt. Eigentlich würde ich vermuten, so das Thema gehört in die Schule, oder?
Ernährung?
Ja.
Ja, fände ich eigentlich eine gute Idee. Ja. Aber ich glaube, dafür müsste man so andere wichtige Fächer wie Religion oder so abschaffen und das fände ich doof.
Also, um mal das Thema so ein bisschen voranzutreiben, ich habe mir überlegt, dass problematisch ist doch irgendwie, dass wenn man jetzt in eine Diskussion gerät, Sven, sei es jetzt mit Vegetariern, Leute, die nur noch Avocados essen oder weiß ich nicht was, dass man relativ schnell in so eine pseudowissenschaftliche Diskussion abdriftet.
Da hast du recht.
Und das finde ich eigentlich am sperrigsten an der ganzen Geschichte, dass man einmal dasteht, irgendwie die Informationslage ist so super unüberschaubar und man ist vielleicht auch ein bisschen kritisch. Und dann erzählt man von jemandem von der Wunderdiät oder was auch immer oder wie er das managt und das solle man dann auch für sich benutzen. Und wenn man dann anfängt, kritisch zu werden, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann artet das häufig auch aus. Ne? Man findet sich so in super emotional aufgeladenen Diskussionen wieder und häufig beginnen dann so Argumente mit Satzanfängen wie, eine Studie hat gezeigt, dass, ja, wo man sich dann auch immer fragt, ist das jetzt eigentlich irgendwie ein Teaser, der schon vorgereicht wird, um zu verhindern, dass der andere da interveniert, weil eine Studie hat das ja schließlich gesagt.
Ja, eben, es war eine Studie, Fabi.
Genau, das war was Geschriebenes aus der Uni. Das ist eigentlich gedruckte Wahrheit.
Da bin ich mir nicht sicher.
Nee, natürlich nicht. Und ich hab den Eindruck, dass man das gerade nicht nur beim Thema Ernährung hat, sondern klar, bei dieser ganzen Pandemie ist es auch irgendwie so das gleiche Muster an Leuten, die eben bei einer relativ komplizierten Informationslage, ne, jetzt mal nicht Ernährung, sondern meinetwegen hier Covid, dass man sich ständig in Diskussionen wiederfindet und eigentlich hat man keine Ahnung, ne? Also wir sind alle keine Ernährungsexperten, wir sind alle keine Virologen, aber im Grunde genommen argumentiert man mit Dingen, die man irgendwo im besten Fall gelesen hat. Noch besser ist gesehen, am schlechtesten ist gehört, das ist irgendwie, hat am wenigsten Wahrheitsgehalt, aber ich weiß auch nicht, woher diese
Rangordnung
kommt.
Über WhatsApp-Gruppen ist aber, also das ist...
Nee, Telegram.
Telegram.
Das Telegram ist auch gedruckte Wahrheit, Telegram-Gruppen. Nee, aber ich möchte dir recht geben, also ich habe aber eine Frage und zwar erstmal, mit welchen Leuten du dich umgibst, dass ihr über wissenschaftliche Studien diskutiert in eurer Freizeit.
Hey,
das finde ich schon
aber,
cool.
Also das... Passiert dir das nicht?
Also ich habe selten, muss ich sagen, eine Diskussion mit jemandem, der sagt, eine Studie hat gezeigt, dass...
Aber es wird ja auch heutzutage alles in Studien umgewandelt. Also ja, vor allem jetzt in dieser Pandemie habe ich das heutzutage, als wäre ich so 85. Ich habe das Gefühl, dass man wirklich halt versucht, es gibt ja so diese verschiedenen Lager, ne? Die einen, die leugnen das so ein bisschen, spielen das runter, die anderen nehmen das ernst und dann hört man halt so, ja, aber letztes Jahr gab es so und so viele Grippetote und dieses Jahr sind genauso viele Covid-Tote und so, dass sich das halt irgendwie in Studien wiedergespiegelt hat, dass Grippe und Covid das Gleiche sind. Und ich glaube, dass man halt oft, auch wenn man es halt nur in einer WhatsApp-Gruppe gelesen hat, einfach sagt, das war eine Studie.
Ja.
So, weil das irgendjemand vielleicht am Anfang des Kettenbriefs mal geschrieben hat.
Da möchte ich direkt ein Beispiel sagen, weil vor ein paar Tagen habe ich gehört, da hat jemand zu mir gesagt,
du weißt, wenn du bewegst dich damit auf der untersten Stufe der Glaubwürdigkeit, gehört.
Es ist unterste Stufe der Glaubwürdigkeit, aber das hängt gerade auch mit diesem Covid-Ding zusammen. Und wahrscheinlich hängt irgendwann auch damit irgendeine Statistik zusammen, so was halt nicht eine wissenschaftliche Studie ist oder nicht, aber dann hat jemand gesagt, also statistisch gesehen, das ist ja auch schon mal eine schöne Einleitung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteor auf die Erde einschlägt, größer als dass man an Covid stirbt. So. Und so, also das ist natürlich schon mal ein Satz, bei dem das Erste, was ich gedacht habe, ist halt 1000 Fragen zu stellen, ne? Also was genau bedeutet das im Sinne von daran sterben? Wann war die Statistik so, dass man daran stirbt? Also, weil jetzt heute sterben mehr Leute an Covid als gestern noch und so weiter und so fort. Also müsste man ja eigentlich alles hinterfragen, alles, ne? Und direkt so weiter. Und das ist doch bei den ganzen Studien, also die wissenschaftlichen Studien, die sind da ja meistens auch sehr explizit. Und das ist dann auf eine sehr kleine Gruppe von Menschen oder auf eine sehr kleine Situation irgendwie nur darauf anzuwenden. Also ja. Ich glaube, der Fehler liegt bei vielen, dass die das halt auf viel zu viele Leute oder auf Situationen übertragen, womit das eigentlich gar nichts zu tun hat.
Ja, ich denke das auch. Sorry, Sven, red ruhig aus.
Nee, bitte.
Ich finde, es gibt halt auch gerade echt gute Formate. Also wir alle kennen ja vermutlich MyLab oder MyLab,
oh, ja.
ich weiß gar nicht. Wie
MyLab genau ist nach Cold Mirror der nächste Gast, den ich hier haben möchte.
Also wir haben irgendwie so, das ist mein Eindruck, den Hang dazu, Dinge wissenschaftlich irgendwie belegen zu wollen. Es gibt so ein Aufschwung an Wissenschaftsnähe, aber gleichzeitig wird das auch in so einer Diskussion unheimlich missbraucht, um irgendeinen Bullshit zu begründen, weil es halt einfach schlechte Studien gibt. Und da will ich jetzt auch gar nicht jetzt großartig eine Erklärbär spielen, weil das haben andere Leute viel, viel besser gemacht, so bei MyLab und so weiter. Aber ja. Mir ist irgendwie bei dem ganzen Thema wichtig, dass man einfach mal darauf verweist und darauf aufmerksam macht, dass es Leute gibt, die das sehr wohl irgendwie einordnen können und dass das in so ein Problem ist, was ich jetzt auch halt auch häufig im Privaten erlebe, dass mit einer falschen Einordnung, mit einer falschen Reflexion in eine Diskussion gestartet wird, sei es jetzt über Ernährung, Covid oder was auch immer. Und man dann häufig den anderen in Frage stellt mit seiner Studie und dann ja auch irgendwie sich relativ leicht so in die Nähe von Wissenschaftsleugnern bewegen muss. Ne? Weil wenn mir jemand sagt, ich habe eine Studie gelesen, ich sage, ja, aber hast du mal geguckt, wie die Studie funktioniert und die ganzen Fragen, die man stellt, dann komme ich mir auch vor wie so ein Aluhutträger. Und das nervt
du bist mich. Ja, das stimmt. Aluhutträger sind meistens Wissenschaftsleugner. Das stimmt. Aber dass du nachfragst, auf welche empirische Menge das dann, ne? Und ob es eine Kontrollgruppe gab und so weiter, fände ich eigentlich mal ganz cool. Also eigentlich sollte man das so machen, ne? Also sonst musst du ja deinem Gegenüber vertrauen, dass er das alles voneinander unterscheiden kann. Und ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier schon wissenschaftliche Arbeiten geschrieben haben, aber ich fand das absolut nicht leicht. Zum Beispiel bei meiner ersten wissenschaftlichen Arbeit. Und da kann ich auch verstehen, dass Leute das relativ schnell falsch verstehen. So, weil das ja auch immer so meistens etwas komplizierter und gehobener irgendwie ausgedrückt wird.
Ganz ehrlich, wer liest sich denn die Studie? Also es
gibt
einen Bruchteil der Leute, die damit argumentieren, eine Studie hat gezeigt, liest sich doch die Studie selber durch. Oder das war dann halt irgendein Artikel, der verlinkt wurde, der dann die Studie verlinkt hat, aber da hat ja wahrscheinlich niemand draufgeklickt, um dann halt diese 20, 30 Seiten zu lesen, wie halt jetzt die Studie aufgebaut war, oder? Mit irgendwelchen Formeln.
Genau, da sind wir ja auch so, auch da ging letztens ja mal, ich glaube, es war nach so einem Rezo-Video, ging auch durch die YouTube-Welt, dass Leute ihre Quellen angeben sollen in den Videos, ne? Und in den Shownotes oder wie das da heißt. Und das finde ich total cool. Aber ich habe mir sie noch nie angeguckt, um ganz ehrlich mit euch zu sein.
Nee, also nach den Rezo-Videos hier, Zerstörung der CDU, Zerstörung der Presse und genau. So, alle waren begeistert davon und auch überzeugt davon, weil eben so viele Quellen angegeben wurden, aber also auch ich habe die nicht angeklickt. Ich kann mir vorstellen, dass meine Professoren die angeklickt haben, Medienwissenschaftler quasi, aber ich selber habe die ehrlich gesagt nicht angeklickt. Und trotzdem gibt man dann halt eben diesem Video wieder diesen hohen Wahrheitsgehalt, ne? Mhm. Eben weil das belegt wurde mit den Studien, die man sich nicht anschaut.
Genau.
Ja.
Und dann sagt man wieder, ja, Rezo hat gesagt, es gibt eine Studie, in der bla bla bla.
Genau, und ich muss euch sagen, was auch so ein bisschen, ganz bisschen an die letzte Folge anschließt, was diese Dokumentation, von denen ich gesprochen habe, mit mir machen, dass ich auch sowas wie der Rezo gemacht hat, diese Art von Videos, wo er dann die ganzen Quellen benutzt hat. Ich weiß, ich habe gerade wo falsch benutzt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Dass ich das alles sofort glaube irgendwie. Und ich klicke mich da nicht krass durch, aber ich denke mir so, okay, das ist ein krasser Typ, der hat da jetzt all seinen Scheiß zusammengeräumt und da sind ja noch mehr Leute in seinem Team. Der hat seine Videos strukturiert aufgebaut und so weiter und so fort. Da muss irgendwas dran sein. Und ich glaube, das ist ein Problem bei mir, dass ich das, vielleicht geht's euch auch so, dass ich das einfach sofort alles glaube bei Dokumentation und bei Rezo.
Ja, klar.
Und bei Myler auch, sorry. Also ich finde die cool und ich glaube, die ist auch wirklich cool, aber im Endeffekt können mir beide jetzt auch einen vom Pferd erzählen und ich gucke mir keine Quellen. Also es ist irgendwie auch meine Schuld, da können die ja gar nichts führen. Also,
so
bitte.
Geht's halt auch den Fans von Xavier Naidoo, ne?
Ja, genau. Also ich meine, also wir haben, vielleicht ist es ja wirklich so. Vielleicht ist es wirklich so, dass die denken, okay, das ist auch ein cooler Typ, so der hat so viel Tolles gemacht auf der Welt, der muss schlau sein. Und mit dem, was er sagt, hat oder denken die, dass er recht hat, aber er belegt es halt nicht. Und selbst wenn er es belegen würde, würden die sich nicht anschauen oder so. Also er könnte es ja auch nicht belegen. Aber ja, du hast recht. Vielleicht denken die von Xavier. Und er hat ja auch geweint. Ich finde, so eine emotionale Ebene ist auch mal krass.
Mir gefällt das nicht, wie wir hier Werbung dafür machen. Das ist furchtbar.
Aber wo du es gerade sagst, dass er so weint, ne? Ich habe mir die Doku, die du letztes Mal erwähnt hattest, auch dann angeschaut, das Social Dilemma. Mhm. Und was ich daran interessant fand, ist, dass diese Dokumentation mit einer Schauspielerei dramatisch hinterlegt wurde.
Ja,
und
danke.
Das finde ich irgendwie, also klar, jeder hat sich, also viele Menschen haben sich, glaube ich, schon mal mit Social Media auseinandergesetzt, vor allem in den letzten Jahren, wo das halt mit der Werbung immer mehr wurde, das merkt man ja einfach. Und hat vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht, was das jetzt bedeutet und wie wir letzte Woche diskutiert haben. Und ich glaube, die Doku kann auch einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten. Aber das wurde bewusst nochmal dramatisiert mit einer
mit der Schauspielerei.
Genau, mit der Schauspielerei. Und das fand ich super interessant daran irgendwie.
Ich auch. Und ich glaube, jetzt, wo du es auch so explizit heraushebst, muss ich auch sagen, dass ich das kritisch sehe. Auf der einen Seite erkennt man ganz klar, dass es geschauspielert ist, meiner Meinung nach, dass es ein Film ist, ne, inszeniert ist sozusagen. Auf der anderen Seite untermalen die damit natürlich genau das, was sie wollen.
Ja.
Ne, und das zwar, dass im Prinzip das nicht gut ist. Aber wir wollen nicht nochmal über Social Media sprechen.
Nee, das machen wir vielleicht hinterher nochmal. Aber wir können ja einfach mal dazu auffordern und unseren Zuhörern, sich die ganze Dokumentation anzuschauen und vielleicht mal einen Kommentar dazu bei uns zu lassen. Weil ich habe sie mir tatsächlich auch dann angeschaut, Sven. Und da müssen wir vielleicht mal, wenn die Mikrofone aus sind, nochmal drüber quatschen. Ne? Da habe ich auch unheimlichen Redebedarf.
Okay, ich würde auch gerne nochmal drüber diskutieren. Und genau, falls es irgendjemand da draußen, der das jetzt hier hört, auch interessiert, dann können wir das vielleicht auch aufnehmen.
Können wir uns auch mal verabreden, wir sehen uns ja sowieso jede Woche, wir und unsere Hörer und dann. Mein Spaß.
Nee, aber ich würde gerne darüber diskutieren. Und wenn wir richtig gut drauf sind, können wir da vielleicht einfach ein Special draus machen, das irgendwann noch hochladen. Aber das ist jetzt wirklich nur ganz geringe Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit.
Das ist quasi jetzt Versprechen Nummer 3, was wir nicht einhalten werden.
Genau, aber jetzt können wir eine Todesbrücke der Brücke der Hölle schlagen. zu Versprechen Nummer 1, was wir, oder 2, ich weiß nicht genau, was wir dann noch halten werden. Ich hatte heute eine fantastische Diskussion mit einem Arbeitskollegen von mir in meiner Pause. Und es ging darum, das werde ich jetzt nicht weiter, also nicht genau detailliert alles wiedergeben, aber es ist ganz kurz, ich fand es super interessant, dass er eine Theorie mir gesagt hat, dass alles im Leben vorbestimmt ist, was wir machen. Also alles ist deterministisch und im Endeffekt treffen wir unsere Entscheidung gar nicht selber. Das werde ich demnächst alles weiter ausführen, aber eigentlich wollte ich das nur nutzen, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir bald unser Versprechen einlösen werden und eine Folge über Verschwörungstheorien machen werden, indem wir jeder unsere schönste Verschwörungstheorie vorstellen, was irgendwie auch gerade ein bisschen zu dem Thema passt, aber es wird nicht nächste Woche, so viel können wir schon mal verraten.
Ja.
Und das liegt nicht daran, dass wir keinen Bock darauf haben, sondern dass nächste Woche ein kleines...
In zwei Wochen.
Nächste Folge ein kleines Special auf euch wartet.
Ja, ich habe mir auch überlegt, wollen wir vielleicht die Schlussphase nutzen, um so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir vorhaben?
Sehr gerne, Fabi.
Also wir haben...
Mach das doch mal.
Hey, Zille.
Wir haben ja schon in dem Trailer, der jetzt nachgereicht wurde, übrigens anhören an der Stelle, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hervorgehoben, dass wir uns ein bisschen einen kleinen Blick in die Kreativ- und Medienbranche werfen wollen. Also Leute, die es irgendwie gewagt haben, abseits von Schule und Studium und Arbeit und Ausbildung noch irgendwas Kreatives in die Welt zu posten, sei es Musik, Schauspiel, Social Media, oder YouTube, Twitch, was auch immer. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir in den nächsten Sendungen immer mal wieder Gäste bei uns haben, die das gewagt haben. Und wir wollen uns dann mit denen so ein bisschen unterhalten darüber, wie sind eigentlich die Anfänge? Was ist das Besondere auf dieser Plattform? Und wie verlief so deren Zeit als Newcomer quasi? Manche von denen haben ihre Projekte abgebrochen, manche sind immer noch dran. Und der nächsten Folge fangen wir an. Soll ich das schon verraten? Was meint ihr?
Wer genau da sein wird?
Ja, ist schwierig jetzt. Sollen wir es verraten?
Wir können ja zumindest mal sagen, es wird um Musik gehen. Also das auf jeden Fall. Und,
also jetzt kannst du es, ja genau. Es wird darum gehen, dass wir jemanden einladen, der eine Band gegründet hat.
Und wahrscheinlich hört ihr gerade diesen Podcast über die Spotify-App und da ist die Band dann wahrscheinlich auch gar nicht weit weg. Und wir wollen quasi mit Musik anfangen und werden dann uns durch so ein paar Medien durcharbeiten. Und unser Ziel ist es, euch da draußen so einen kleinen Einblick zu geben und vielleicht die ein oder andere Anekdote auszutauschen, einfach mal, um ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
Genau.
Das hast du schön formuliert, Fabian.
Das finde ich auch. Also jetzt könntest du oder wir könnten uns jetzt auch noch dazu entscheiden, den Namen der Band zu sagen, damit sich alle anderen Zuhörer darauf vorbereiten können. Was haltet ihr davon? Also die könnten dann schon mal reinhören, meine ich, in diese tolle Musik von dem Künstler, den wir einladen werden.
Boah,
davon haltet ihr nichts. Ich sehe eine Gesichter, davon haltet ihr. Schneiden wir auch raus. Okay, Freunde, war schön mit euch. Das war es auch wieder mit...
Man hört keinen Bock.
Freunde, wir hören uns in zwei Wochen. Nicht alleine, sondern zu viert.
Wir sehen uns nächste Woche das erste Mal zu viert. Das wird super aufregend. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.